Ja, herzlich willkommen, liebe Gabriele und lieber Fritz, zu unserem Interview im Rahmen des vierten Innovationssymposiums, das wir ja dieses Jahr leider nicht zusammen wie sonst live und in Farbe genießen können und gestalten können, sondern dieses Jahr machen wir das einfach mal online und genießen das trotzdem, aber eben auf eine andere Art und Weise. Ihr begleitet ja auch unser Innovationssymposium, auch als Sparring und auch als Kooperationspartner schon seit 2015. Wir haben ja damals bei euch in Österreich angefangen, das erste Innovationssymposium bei euch gemacht. Dann waren wir in Berlin, dann in der Schweiz und jetzt kommen wir wieder nach Berlin zurück. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, mit mir mal ein bisschen auf das Thema Corona zu schauen. Wie habt ihr Corona erlebt? Was habt ihr bei den Kunden festgestellt, was war da los, was ja ist vielleicht auch der kleine Blick in die Zukunft. Und ja, freue mich sehr. Und vielleicht starten wir einfach mal damit für alle, die euch nicht können, dass ihr vielleicht ein bisschen erzählt, wer seid ihr denn eigentlich? Die berühmten Zehntners aus Österreich, das berühmte Zeiss-Prozess, das ist ja immer im Raum. Und ich denke, viele haben euch auch noch nie persönlich mal kennengelernt und gesehen. Also insofern finde ich die Gelegenheit jetzt auch mal ganz toll, euch ein bisschen näher
Ja,
vorzustellen.
schön, dass wir die Gelegenheit kriegen jetzt, nicht? Aber ich gebe der Gabriele dein Porträt.
Ja,
Danke,
Gabriele, starten
danke
wir.
dir.
Danke dir, Fritz. Danke, liebe Ella, dass wir da dabei sein dürfen und dass wir uns vorstellen dürfen. Mein Name ist Gabriele Zehetner. Wir sind gemeinsam mit meinem Mann seit 30 Jahren selbstständig und seit 20 Jahren beschäftigen wir uns mit Zeiss-Prozess. Das ist eine spannende Geschichte, verheiratet zu sein und ein Unternehmen zu führen. Das allein ist schon spannend genug, aber auch das, mit welchen Themen wir uns beschäftigen. Wir haben eine Familie mit zwei Kindern und bald drei Enkelkindern.
Okay.
Wir sind auch durch viele Krisen natürlich gegangen, wie Unternehmen das halt auch haben. Und natürlich fordert uns auch die Corona-Krise. Wozu bin ich im Unternehmen tätig? Also ich bin so ein bisschen das Sprachrohr nach außen. Ich bin mit den Kunden in gutem Kontakt. Ich bin auch für das Finanzielle zuständig. Habe dann auch so ein bisschen immer wieder den Mut gehabt, sagt mein Mann so lieb, auch den nächsten Schritt zu gehen, auch was nicht planbar war, so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Ja, also so unser Credo ist, so altbewährtes mitzunehmen, weil wenn man 30 Jahre selbstständig ist, heißt das schon, man hat viel Erfahrung natürlich, aber auch immer offen für Neues zu sein. Und da gebe ich das Wort gleich an meinen Mann weiter, weil er ist so der Visionär und der Entwickler in unserer kleinen Runde.
Was
Und
wir vielleicht noch sagen müssen bei dir, Gabriele, du bist ja auch Resilienz zertifiziert. Also du schaust ja auch mit der Resilienzbrille auch auf das Geschehen. Und wir haben ja zusammen auch das Resilienzkompetenzprofil entwickelt damals. Und vielleicht auch nochmal als wichtiger Hinweis darauf, dass du immer auch dieses Thema mit im Hinterkopf hast, auch in deiner Perspektive und was ja auch die Zusammenarbeit da immer sehr fruchtbar macht.
ja, danke, Ella, dass du mich auf das hinweist, weil ich bin eher so jetzt in dem Fokus, in einem anderen Fokus unterwegs gewesen. Aber natürlich mache ich auch immer wieder Gespräche und das Resilienz-Thema, das begleitet mich permanent, natürlich. Es ist ein eigenes, ein Thema, das mich selbst berührt, es ist aber auch ein Thema, mit dem ich immer wieder in Berührung komme, wenn ich mit Beratungsklienten zu tun habe und merke auch mit dem gemeinsamen Profil, das wir entwickelt haben, dass das sehr, sehr gut am Punkt ist und mit dem man sehr gut arbeiten kann. Also das habe ich selbst erlebt und auch die Ausbildung bei dir habe ich für mich selbst sehr genossen, aber natürlich auch eingebracht in unser Unternehmen und das kann man natürlich sehr gut bei uns auch verwenden im Kontext, in dem wir unterwegs sind. Aber danke für den Input, liebe Ella. Das gebe ich aber dann.
Manchmal muss man sich ein bisschen daran erinnern, ne, was alles so im Ressourcenkoffer ist. Ja, lieber Fritz, erzähl doch mal ein bisschen. Und erzähl doch mal ein bisschen auch über Zeiss. Was ist eigentlich Zeiss? Wer das noch nicht weiß. Ja, also zu mir, Fritz Zehetner, das ist ja bereits gesagt worden. Ich komme ursprünglich als Führungskraft aus der Privatwirtschaft und habe dann vor ungefähr 30 Jahren begonnen, dass ich in das Thema der Beratung und des Trainings eingestiegen bin. Und habe dann vor ungefähr 20, 21 Jahren begonnen mit eigener pragmatischer Forschung und Entwicklung. Es hat damit zu tun gehabt, dass ich sozusagen meine Ausbildungen alle auf dem zweiten Bildungsweg gemacht habe, wo ich viel Praxiserfahrung in die Ausbildung mit hineingebracht habe und mir dort zum Teil sehr viel Theorie angeboten worden ist.
Ja.
Ich natürlich wissen wollte aus meiner Erfahrung, was tue ich denn mit diesen ganzen Dingen. Dann gemerkt, die Leute wollen bei mir nicht Psychologie lernen. Die wollen heute kein akademisches Wissen von mir über Management-Theorien,
sondern sie suchen Lösungen, sie wollen etwas umsetzen. Und meine pragmatische Forschung hat primär damit zu tun gehabt, dass ich dort Antworten gesucht habe und wo ich hergegangen bin und verschiedene, vor allem verschiedene psychologische Richtungen miteinander vernetze und verknüpfe, weil ich glaube, dass es nicht um die Frage geht, um das entweder oder etwas anzubieten, sondern das sowohl als auch. Und daraus ist letztlich dann ohne es geplant gewesen, dieses SAIS-Prozess entstanden. Mhm. Worum geht es bei SAIS-Prozess? Ist im Grunde genommen ist es ein Analyse- und Beratungskonzept, mit der wir primär die Stärken von Personen, die Potenziale transparent und sichtbar machen wollen. Wir wollen ihnen helfen, dass sie diese Potenziale tatsächlich nutzen können und gleichzeitig, und das bin ich jetzt beim Thema Stress oder auch beim Thema Corona, ihnen auch aufzuzeigen, wo sind denn möglicherweise auch Muster da, die das unter Umständen verhindern und wie können die bearbeitet werden. Also so aus meiner Praxiszeit hatte ich immer die Erfahrung, eine Analyse alleine nützt gar nichts, sondern die Frage ist, was tue ich denn eigentlich damit? Mhm. Und damit hat sich primär SAIS-Prozess beschäftigt. Sehr erfolgreich, wie ich meine, weil dann die Größenordnung und dass es weltweit bis jetzt in 38 Ländern eingesetzt wird, war so nicht geplant. Das ist passiert und hat natürlich auch mit den Partnern und Partnerinnen zu tun gehabt. Und wir entwickeln und forschen bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ich arbeite hier mit unterschiedlichen Leuten, nicht zuletzt auch mit dir, zum Thema Resilienz, zusammen, um hier zeitgemäße Dinge zu entwickeln und nicht mit Modellen zu arbeiten, die vielleicht einmal vor 30, 40 Jahren aktuell waren.
Ja, dazu vielleicht ganz kurz, ich werde ja auch immer gefragt, ja, aber Ella, was ist denn jetzt dieser Unterschied zwischen einem normalen Profil und SAIS-Profil und warum arbeitet ihr mit SAIS und nicht mit einem anderen Profil? Hast du als Entwickler eine vielleicht pragmatische oder auch eine knappe Antwort auf diese große Frage? Da steckt ja viel dahinter. Wie würdest du als
Ja, es sind natürlich viele Facetten, aber ich denke, der größte Unterschied, der mir wichtig war, das ist die systemische Brille. Das heißt, also wir haben das ursprünglich aus der Entwicklung einer Typologie, die wichtigen Erkenntnisse genommen haben und sie aber dann zeitgemäß in ein systemisches Denken hineingebracht. Das bedeutet, dass uns die gesamte Dynamik einer Persönlichkeit nicht nur im Verhalten, sondern auch das, was sich intrapsychisch abspielt, was ja für die Entwicklung dann sehr, sehr entscheidend ist, dass uns das natürlich auch interessiert hat und wir beschäftigen uns damit. Und ich denke, das Zweite, was wir tun, dass wir sozusagen nicht nur die Diagnose anbieten, wie ich schon gesagt habe, sondern uns auch überlegt haben, was sind denn Handlungsoptionen, die man dann anbieten kann? Wo liegen denn die Lern- und Entwicklungsfelder? Und ich denke, dort sind ganz gravierende Unterschiede, vor allem was Breite und Tiefe anlangt, was wir hier zur Verfügung stellen.
Ja, ja, ich habe ja hier hinter mir immer die Sprache für Resilienz und auch die Zeitanteile immer so dabei, weil das ist etwas, was uns jetzt auch durch die Corona-Zeit wunderbar begleitet hat. Wir haben wirklich ganz tolle Rückmeldungen auch bekommen von Kunden, mit denen wir jetzt quasi ja ungeplant in die Corona-Krise reingerutscht sind. Und es war ganz erstaunlich, wie viele wirklich auch bestätigt haben jetzt, dass mit dieser Vorbildung, mit dem Profil, mit dem Wissen um die eigenen psychologischen Bedürfnisse, die Dynamik des inneren Parlaments und diesen Prioritäten auch, wie kann ich da gut für mich sorgen, wie kann ich auch gut mit einem sehr realistischen Blick auf meine Mitarbeiter schauen, dass das eine extrem große Hilfe war, jetzt mit Corona umzugehen, mit dem Unbekannten umzugehen, zu schauen, ein größeres Verständnis für Stressmuster zu haben. Was passiert eigentlich hier gerade bei mir? Was passiert bei den anderen? Wo habe ich auch Ansätze für die Resilienz? Ja. Und klar, für viele Menschen ist es natürlich erstmal auf den ersten Blick, sieht so aus, aha, die Farben kenne ich alle und das kenne ich alles von anderen Modellen. Und dass ich, finde ich, SAIS für uns auch dann oft erst im zweiten Prozess ein bisschen stärker erschließt. Ich habe immer so eine Metapher dafür, wenn ich mit Kunden spreche, dass ich sage, ja, wir können jetzt, sage ich mal, wenn wir einen Knochenbruch haben, machen wir ein Röntgenbild und gucken ganz grob drauf. Aber wenn wir uns mit der Resilienz beschäftigen, brauchen wir ein Blutbild, da brauchen wir eine genauere Analyse. Mhm. Und dann können wir das eine mit dem anderen auch durchaus kombinieren. Aber wir müssen gucken, was ist eigentlich der Kontext, in dem wir hier gerade arbeiten.
Ja. Ja, ja.
Da bietet uns SAIS jetzt da seit vielen, vielen Jahren einfach einen tieferen Zugang. Und ich finde auch immer wieder diese Evaluierung, die ihr dahinter gelegt habt und auch die Compliance der Kunden, sich wieder gespiegelt zu fühlen und auch wirklich diese Stressmuster wieder zu erkennen, dass wir eine sehr hohes Abbild haben von dem, was Menschen wirklich auch nachvollziehen können und sagen, ja, wirklich, ja.
Ich glaube auch, das, was sehr hilfreich ist, gerade in der Arbeit mit dir, dann wie ich habe mich erst begonnen, mit der Resilienz wirklich intensiver zu beschäftigen, wo wir beide dann gemeinsam gearbeitet haben. dass mir immer bewusster geworden ist, dass die dahinterliegende Theorie, die uns zur Verfügung steht, aus der Transaktionsanalyse beispielsweise, die auch die Entstehung dieser Persönlichkeitsanteile sehr deutlich macht, dass wir wissen, wie die in der Lebensgeschichte sozusagen entstehen, welche Stärken und welche hemmenden Muster dort entstehen können, uns vor allem bei der Intervention, wo es ums Ausschöpfen von Potenzialen geht, was im Umgang mit Verstimmungs- und Stressmuster geht, natürlich unerhört hilft, weil wir die Persönlichkeit dahinter viel besser verstehen und wissen, was steckt denn da eigentlich dahinter. Und wir haben das Ganze dann auch umgelegt auf eine Organisationskultur, ein Thema, das ja heute auch ein ganz zentrales ist, nämlich mit der Unternehmenskultur in der Entwicklung zu arbeiten, wo es ja hier um ein neues Mindset sehr häufig geht.
Genau,
auch, auch bei der Teamentwicklung, dass uns das hier das Modell natürlich unerhört entgegenkommt. Aber das ist natürlich auch ein bisschen ein Zufall, dass ich mich damals entschieden habe, eben diese vielen Jahre in die Ausbildung zum Transaktionsanalytiker zu gehen. Das ist heute einfach ein Vorteil.
Ja, du hast ja gerade auch schon so schön gesagt, es ist jetzt was Ungeplantes passiert, also auch
da
geplant, was gekommen ist. Und wenn ich mir das jetzt heute, ich meine, wir feiern jetzt 10 Jahre Resilienzforum Akademie, wir feiern 2 Jahre schon Stiftung, also die Stiftungsgründungsphase, und das, was aber davor liegt, ist ja schon Anfang der 90er Jahre im Grunde genommen, von der Dynamik hat sich das ja schon auch entwickelt, mich vom Jurastudium in Richtungen weiterzuentwickeln. Und wenn mir das Mitte der 90er Jahre irgendjemand gesagt hätte, was wir heute tun mit beiden Akademien, und dass jetzt, 30 Jahre später, die Zeit eine Reife bekommt, dass das, was wir jetzt so lange tun und vorbereitet haben, eigentlich jetzt
einen
Boden hat. Ich habe auch gesagt, diese 10 Jahre, die wir jetzt gemacht haben, die Tausenden von Klienten, mit denen wir jetzt gearbeitet haben, die Hunderte von Projekten, die wir dokumentiert und gemacht haben, an der Methodik gefeilt haben, als wir auch ja eure Diagnostik integriert haben, so ein Prozess lässt sich einfach nicht planen, weil der immer im Grunde genommen, und wir sprechen auch immer wieder über das Thema Innovation, das lässt sich nur im Prozess Schritt für Schritt zusammenweben. Und was zusammengehört, kommt dann irgendwann zusammen. Und ich hätte das nie planen können. Ihr wisst ja noch, wie sehr ich mich damals geweigert habe, überhaupt mit einem Profil zu arbeiten, weil ich das Thema Typisierung und diese Vereinfachung als sehr kontraproduktiv zu dem ganzen Thema Resilienz empfand. Und wie viel Überredungskunst damals gebraucht hat, dass wir uns überhaupt mal erst zusammengesetzt haben. Und wie glücklich und bereichert ich mich jetzt nach diesen vielen Jahren der Zusammenarbeit fühle, dass wir wirklich da jetzt ja auch viele tolle Projekte schon aufgestellt haben mit unseren Kunden und wirklich eine echte Bereicherung sehen. Mhm. Und diese Zeit, die wir uns da auch immer wieder gelassen haben. Und ich glaube, das, was für mich gerade zum Thema Corona auch so ein wichtiger Erkenntnisprozess ist, Entschleunigung von Zeit lassen für Entwicklung. Mhm. Wir arbeiten jetzt schon seit 5 Jahren zusammen, haben vor 5 Jahren ja schon das erste Symposium gemacht. Also wir arbeiten schon seit 6, 7 Jahren fast zusammen. Mhm. Und jetzt erst haben wir die Reifung, dass wir jetzt nächstes Jahr hoffentlich dann auch in die Evaluierung gehen mit der Uni Münster. Und wenn man sich das immer überlegt, dass eine gute Innovation einfach so 10 Jahre mal braucht, dann sind wir ein bisschen spruchreif. Ja,
manche Dinge brauchen ihre Zeit.
Ja, und jetzt haben wir dann diesen hohen Innovationsdruck durch die Wirtschaft, durch die Digitalisierung. Und immer wieder die Menschen auch einzuladen, zu sagen, ja klar müssen wir uns hier und jetzt permanent adaptieren und verändern. Und natürlich, wir haben diese müssen Mindshiften, wir müssen alle diese Dinge tun. Aber wir müssen sie auf einem Boden tun, der auch mit Ruhe und ein Stück weit Gelassenheit und Erfahrung verbunden ist. Und deswegen, glaube ich, ist das für mich im Moment eine der ganz wichtigen Elemente, immer wenn ich jetzt auch mit dem Thema Innovation, wenn ich darüber nachdenke, auch das, was jetzt mit Corona passiert, die echte Innovation wird von mir jetzt auch ein paar Jahre brauchen. Ja. Wie habt ihr das jetzt für euch erlebt in der Corona-Zeit?
Ja, ich darf da bei der Innovation gleich anschließen, weil du natürlich so die Spirale oder die Evaluierungsthematik angesprochen hast und auch die Zeit, die man sich lässt, wenn man jetzt etwas Innovatives hat oder etwas entwickelt. So ist es uns mit SciSmart jetzt gegangen. SciSmart ist eine Neuentwicklung, die genau auf das abzielt, was die Zeit jetzt scheinbar braucht. Das war auch nicht geplant. Mhm. Geplant war vor 2 Jahren ungefähr, so ein niederschwelliges Produkt zu entwickeln aus dem Pool von SciSprozess mit dem evaluierten Fragebogen, der SciSprozess zugrunde liegt, aber ein niederschwelliges, zeit- und kostengünstigeres Produkt. an den Markt zu kriegen, das auch in dieser sehr schnelllebigen Welt einen Platz findet, aber eine Qualität hat. Als auch als Tease ein bisschen für Unternehmen, als Einstiegsdroge für Unternehmen zu sagen, ich probiere das mal aus, ich gehe noch kein Risiko ein damit, habe auch kein beratungsintensives, intensive Zeit damit in Verbindung zu bringen. Das heißt, das war unser gedanklicher Ansatz. Wir haben uns jetzt 2 Jahre auch Zeit genommen, das hat einfach Zeit gebraucht, wir hätten es gerne schnell auf den Weg gebracht. Und da haben wir gemerkt, Corona-bedingt wurde so quasi der Turbo gezündet, was das jetzt anbelangt, dass wir es fertig kriegen. Es wurde uns Zeit geschenkt auf der einen Seite, aber es wurden natürlich auch die Türen aufgemacht für dieses Tool. Mhm. Die Bereitschaft jetzt, sich etwas anzuschauen, das genau dem Zeitgeist entspricht, kurz gefasst und trotzdem mit Tiefgang. Und ich brauche jetzt keine langen Beratungszeiten, aber ich werde schon auf einen Weg geleitet, der mich schon unterstützt, möglicherweise mit dem Anspruch, ich möchte jetzt mehr davon wissen. Mhm. Und sei smart, ist uns auch im Prinzip passiert. Also es war klar, logischerweise diese Vision, die auch der Fritz dann hatte, mit einem Partner gemeinsam, war so, ja, die digitale Welt fordert uns. Mhm. Und dieses große SAIS-Prozess, qualitativ Produkt, das wir ja haben, oder das Gesamtpaket, ist natürlich in vielen Bereichen zu groß gedacht. Mhm. Und es gibt da Hemmschwellen, das haben wir auch gemerkt. Und dazu, das war eigentlich der Grundgedanke. Mhm. Und ja, und jetzt stehen wir knapp davor, dass es online geht. Das ist für uns auch eine sehr aufregende Zeit natürlich, ja. Nicht zu wissen, was passiert damit. Wird das angenommen? Wie wird es angenommen? Ja, das ist also das, was uns jetzt momentan auch beschäftigt, in Bezug auf Innovation natürlich. Mhm.
Ja, ich finde das ganz, ganz spannend, was ihr da auch nochmal, also diese Verbindung, die du gerade auch nochmal herstellst. Weil wenn man so lange entwickelt, dann entwickelt man die Methode auch in einem Tiefgang. Auch das wieder zum Thema Zeit. Also ich glaube, wenn man wirklich als Student, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal darauf, dass Zeiss jetzt auch an die Uni geht, ja. Was ja auch super spannend ist, also wenn man mal diese lange Entwicklungszeit schaut und es entwickelt sich weiter, dann ist die Ausbildung oder das, was sich ja auch bei euch dahinter alles verbirgt, das kann man jahrelang studieren. Das ist im Grunde genommen ja nichts, was man so in diesem klassischen, da mache ich mal einen Wochenendkurs und dann habe ich die Zertifizierung und lustig ist, sondern es ist ja wirklich eine lange Ausbildung und ihr bietet ja ein ganz in sich stimmiges Konzept an. Und auch wenn man die Ausbildung macht, ist immer noch so viel dahinter. Und dann merkt man auch, und das war bei uns ja ganz ähnlich, wir haben ja 2010 mit 5 Tagen Ausbildung angefangen, so damals an den Anfängen. Und wir haben jetzt inzwischen ein 60-tägiges Programm. Und da muss man auch dazwischen einfach sagen, dass es überhaupt eigentlich fast keinen Kunden interessiert. Es ist ja auch etwas, es gibt nur noch wenige Menschen, die überhaupt bereit sind zu dem Thema Resilienz mit einem Tiefgang, was ihre persönliche Entwicklung angeht, was aber auch die Tiefenstruktur angeht, mit individueller und dann kommt ja noch organisationale Resilienz inzwischen dazu, was ja auch immer mehr jetzt auch ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass das auch ein eher wichtiges Thema ist, ein bisschen mehr darüber zu wissen. Und wir haben dann auch ja vor ein paar Jahren auch überlegt, was könnte denn so eine wieder smartere Lösung sein, auch für uns. Wir haben es natürlich jetzt nicht smart genannt, aber da haben wir dann überlegt, dass wir gerne auch zum Beispiel mit Resilienz Online in der Grundlagenzertifizierung wieder arbeiten würden. Da haben wir 4 Jahre lang ein Online-Produkt in der Schublade gehabt, was aber auch keiner haben wollte. Mhm. Weil kein Mensch oder im Moment wenige Trainer bereit waren zu sagen, ich kann mir nicht vorstellen, online zu arbeiten. Und wir waren uns aber sehr sicher, das ist ein ganz toller Einstieg, um dann von dort ins Level 1, in Level 2 zu gehen, dann bedürfnisorientiert wirklich dich weiter auszubauen. Und jetzt dank Corona haben wir die Schublade aufgemacht und wir waren einfach ready to go. Also ich musste nichts entwickeln. Es war wirklich von April zu Mai. Ich habe ein Newsletter geschickt, ich habe gesagt, Leute, seid ihr jetzt bereit? Habt ihr Lust jetzt loszulegen? Und siehe da, wir konnten jetzt 4 Ausbildungsrunden starten und das hat so eine tolle Dynamik ausgelöst. Und das kannst du als Entwickler nie beeinflussen. Du kannst es entwickeln und entwickeln, aber die Zeitreife.
Wobei ich dazu sagen muss, diese Entwicklung ist natürlich heute nicht bei uns im stillen Kämmerchen passiert, erinnern, sondern schon sehr viel im Austausch mit Berater oder Beraterinnen, aber auch mit Kunden. Denn dieses SAIS Smart ist ja von der Zielgruppe Gibt es auf der einen Seite etwas, was man zur Selbstreflexion und zum Selbststudium verwenden kann, aber es gibt auch eine Business-Lösung, wo wir Unternehmen direkt ansprechen, wo wir auch einfach den Trend, den wir gesehen haben, das kurz und kürzer entgegenkommen. Und du kennst uns ja bei Salesprozess, wir haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch, der uns auch im Weg stehen kann, manchmal, weil wir nicht bereit sind, hier sozusagen, wir sagen mal so Mickey-Maus-Psychologie zu liefern, damit es seriös bleibt. Und die Challenge für uns war wirklich, hier zu sagen, okay, wir bieten etwas, es sind ja 5 kompakte Kurzanalysen geworden, die ganz einen neuen Weg gehen, die auch von den bestehenden abweichen, aber wo es vor allem auch dann darum geht, dass die so ausgestattet worden sind, dass sie Antworten auf Fragen bieten, die Unternehmen, aber auch Personen in der heutigen Zeit beschäftigen. Es sind ja auch Auswertungen, die nicht mehr in Broschüren laufen, sondern wo es möglich sein wird, dass der Fragebogen ausgefüllt wird und dass die Ergebnisse unmittelbar zur Verfügung stehen auf Smartphones oder mobilen Endgeräten. Mhm. Und hier sprechen wir natürlich vor allem auch die jüngere Generation an, die ältere Generation, die arbeitet noch ganz gern mit Papier, so wie ich.
Ja.
Aber die anderen, die haben andere Vorstellungen. Das bedeutet, es geht um Echtzeitlernen. Und wir müssen etwas zur Verfügung stellen, was der unmittelbar jetzt braucht. Und wenn er tiefer gehen will, dann sollte es zur Verfügung stehen. Also kurz, aber trotzdem die Qualität, die wir beibehalten wollen, weil wir glauben, das sind wir auch den Klienten schuldig. Und wenn man sich mit dem Thema Persönlichkeit beschäftigt, hat es keinen Platz, irgendwelche Halbfertigprodukte zu machen, die möglicherweise mehr anrichten, als sie helfen. Oder eine Pseudosicherheit verwickeln.
Ne? Ja, und ich meine, das sieht man an den Size-Bedürfnissen anscheinend ja auch. Wir sehen ja, was am Markt passiert. Wir sehen ja auch die jungen Generationen, die Kreativen vor allen Dingen ja auch, ne? Oder auch die Aktiven, die schnelle Ergebnisse brauchen einfach auch, damit sie auch in diesem Grundgefühl befriedigt werden.
Ja.
Und wir sehen das ja auch, dass wir durch Size-Prozess und in der Kombination mit der Resilienz jetzt viel konkreter auch auf diese kulturellen Bedürfnisse der Unternehmen eingehen können. Ne? Wir wissen auch, wenn man ein hochanalytisch werteorientiertes Unternehmen begleiten, auch in der gesamten Resilienzentwicklung, dann gucken wir auf andere Dinge, als wenn wir jetzt ein hochdynamisches Startup oder eben ein Unternehmen begleiten, wo wir von vornherein wissen, wir haben viele kreative, aktive oder eben viele einfühlsame, ruhige Anteile und so weiter.
Ja.
Das gibt uns natürlich eine ganz andere Möglichkeit, auch in der Kombination Kompetenz anzubinden an Persönlichkeit, auch an Kultur. Und für mich, oder insgesamt für uns, hat das ja wirklich eine sehr neue Dynamik in die Arbeit reingebracht. Und was ich jetzt auch wirklich merke, auch bei Kunden, sei es individuell, aber auch organisational, dass ich auch jetzt immer mehr Bereitschaft spüre. Dass man, glaube ich, auch jetzt gemerkt hat, dass man mit der schnellen Nadel diese Resilienzkonzepte nicht strecken kann.
Ja.
Also auch die Organisationsentwickler, die sich jetzt einfach nochmal ein bisschen Resilienz oben drauf gelegt haben, kommen dann auf einen bestimmten Punkt und sagen, ich bin jetzt so mit meinem Einführungskurs durch, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Und dann fehlt denen eine schlüssige Diagnostik, dann fehlt denen ein Konzept, mit dem sie wirklich auch 1, 2 oder mehrjährige Programme aufsetzen können und so weiter. Und das ist so ein Moment, wo wir dann ins Spiel kommen eigentlich. Ja. Wenn die Standardsachen nicht mehr so richtig funktionieren, und wenn wir halt sehen, dass wir mit dem sogenannten Röntgenbild eben nicht den Vitamin- oder den Hormonstatus oder sonst irgendwas feststellen können.
Ist ja, der Ansatz von uns ist ja, wir wollen Menschen nicht verändern, auch Organisationen nicht verändern, sondern wir wollen ihr Bewusstsein erweitern und wollen die Möglichkeiten größer machen.
Ja.
Es geht ja darum, einmal zu schauen, wie sind denn diese Dinge eigentlich entstanden und wo stehen wir uns möglicherweise auch derzeit im Weg. Und vor allem ist uns ja wichtig zu sagen, jedes Verhaltensmuster, das wir vielleicht auch zeigen, hat ja irgendwann in unserem Leben einmal einen Sinn gemacht. Es hat eine Bedeutung gehabt, hat uns möglicherweise geholfen, im wahrsten Sinn des Wortes zu überleben. Nur schränkt es uns heute möglicherweise mehr ein, als es uns hilft. Und dieses Bewusstsein auf der Personenebene, aber auch auf der Organisationsebene zu schaffen, ist es also sozusagen eines unserer Anliegen, ganz egal, ob wir nun von Sales-Prozess oder von Sales-Smart reden.
Fritz, ich habe mal so eine fachliche Frage. Ich glaube, das interessiert bestimmt auch ganz viele an der Stelle, dass du uns vielleicht als Entwickler mal zum Thema Corona, Umgang mit Krisen und wenn man mal auf die 6 Anteile so ein bisschen schaut, hättest du mal Lust, so einen kleinen Überblick zu geben, was passiert denn jetzt auch mit diesen verschiedenen Anteilen, die jetzt gerade eine Krise erleben? Hast du da oder kannst
naja, zum einen einmal ist es ja so, dass wir keiner von uns einen Anteil alleine zeigen. Sondern insgesamt kann man davon ausgehen, dass, wenn man es von der Entwicklung sich anschaut, dass jeder zumindest eine Kombination von einem sogenannten Überlebensstil, gerade jetzt zeigt, das sind Persönlichkeitsstile, die wir einsetzen, wenn wir beginnen, uns zu schützen. Das sind Persönlichkeitsanteile, die eigentlich in den ersten beiden Lebensjahren entstehen, wo es um Thema Vertrauen geht, wo es um das Thema Empathie, wo es um das Thema Nähe, wo es um das Thema Bindung geht. Und die werden vor allem sichtbar. Dort ist die Frage, also wie weit wird denn das in dieser Zeit bei jedem dieser 6 Persönlichkeitsanteile auch sichtbar? Und einen sogenannten Leistungsstil, wo es darum gegangen ist, ursprünglich den Verhaltens- und Leistungserwartungen gerecht zu werden. Mhm. Uns interessiert vor allem, wie stark sind denn diese Kombinationen ausgeprägt? Mhm. Dazu brauchen wir natürlich auch diagnostisch den Fragebogen, an dem wir lange gearbeitet haben, um zu schauen, welche Kombination wird denn hier wirksam? Wird hier eher ein Überlebensstil dominierend wirksam, wo wir wissen, aha, da wird etwas angetriggert, wo eine Person über dieses Thema eigentlich in ihrem Leben bis jetzt noch nicht hinausgekommen ist und jetzt wird es wieder aktuell. Mhm. Was steckt denn da dahinter? Welche Bedürfnisse stecken denn dahinter? Und was sind denn Rezepte der Person, wie sie versucht, sich sozusagen hier zu stabilisieren? Da gibt es 3 unterschiedliche Varianten. Das ist wichtig, das zu erfahren. Und das andere wären sozusagen Leistungsstile, die ja eher ab dem 2. bis 6. Lebensjahr, wo dann sozusagen ein Lebensentwurf entsteht, eingesetzt werden. Und bei manchen sind eher die Leistungsstile im Vordergrund. Das heißt, die einen versuchen es mit viel Arbeit, mit hoher Intensität, mit Perfektionismus, alles unter Kontrolle zu haben. Andere versuchen es wiederum mit Überanpassung, dann versuchen es an allen anderen recht zu machen. Andere leisten massiven Widerstand, lehnen sich dagegen auf. Andere wiederum reagieren mit einem hohen Misstrauen der Gesellschaft, aber auch anderen Menschen gegenüber. Andere werden wieder manipulativ und andere werden passiv und ziehen sich zurück. Und uns interessieren hier nicht die Typen, sondern uns interessieren vor allem die Kombinationen, die hier eine Rolle spielen. Und das Zweite, was wir uns mit diesem Profil anschauen können, welche intrapsychische Dynamik entsteht denn eigentlich in der Person selbst? Wie ist die Person eigentlich in der Lage, die Ressourcen, die ihr zur Verfügung stehen, die Potenziale für die Lösungen, die klarerweise auch Corona jetzt wieder aufgezeigt hat, wie weit ist die in der Lage, diese Ressourcen als erwachsene Person im Hier und Jetzt zu nutzen oder greift sie auf Strategien zurück, die halt, wie gesagt, in der frühesten Kindheit oftmals hilfreich war, aber jetzt eher mehr einschränkt oder eher mehr behindert. Und dieses Bewusstsein ist der erste Schritt, dass das Personen klar wird. Manches Mal ist es so, dass sie sagen, okay, hallo, eigentlich ganz logisch, aber ich habe dem nie eine Bedeutung geschenkt, um zu schauen, was sind denn sozusagen jetzt Möglichkeiten, um diese Ressourcen und Potenziale langsam zu heben. Das geht eh ohnehin nicht von heute auf morgen. Und welche Rahmenbedingungen brauche ich dazu? Ich glaube, auch Corona hat ja gezeigt, dass wie wichtig Führung ist, wie viel davon ausgeht, wie weit die verantwortlich oder die Möglichkeit haben, diese Rahmenbedingungen der Kultur zu schaffen, dass diese Entfaltungsmöglichkeiten da sind, die sie eigentlich dringend brauchen.
Ja, ich glaube, das ist auch das, was jetzt in den Führungskräfteprogrammen, die wir jetzt im Moment gerade wirklich aktuell begleiten, ja auch in der Zeit ganz deutlich rausgekommen ist. Dass das Wissen um diese Dynamiken, die du gerade beschrieben hast, die sind ja alle sichtbar. Und dieses Erkennen auch dieser unterschiedlichen Reaktionen, dass es jetzt nicht mehr bewertet wird und nicht mehr vielleicht auch mit Vorurteilen belegt wird oder Geschichten belegt wird oder Interpretationen, sondern dass dies durch diesen wirklich auch neutralen Blick auf diese Dynamiken, was möglich wird, was ich jetzt zur Kulturbildung ganz, ganz wichtig finde, nämlich einen offenen Gestaltungsraum zu schaffen, in dem erstmal alle verschiedenen Dynamiken neutral bewertet werden. Erstmal, ja, so ist es halt. Das ist jetzt erstmal die Reaktion, die wir vorfinden. So.
Ja, und da geht es darum, die Wirkungsmechanismen, das erkennen zu lernen wird. Ne?
Genau. Und was ist jetzt dann von dort die Ressource dahinter? Wo können wir genau ansetzen und wo, bei welchen Kombinationen haben wir Ideen, wie wir dann auch für Mitarbeiter, für Führungskräfte auch kontextgestaltend wirklich etwas bewegen können. Und das ist eine andere Diskussion.
Ja.
Ich finde, man das noch so vor 10, 15 Jahren geführt hat, wo man immer so versucht hat, die Dinge so zu vereinfachen oder mit Labels zu markieren. Und da haben wir jetzt eine viel, viel höhere differenzierte, wenn auch manchmal etwas komplexere Auseinandersetzung.
Ja.
Wir haben nicht lineare Zeiten und wir brauchen dann den Zugang hier auch zu komplexen Fragen.
Ja, wir haben die Schwierigkeit, wenn wir bei der Typologie hängen bleiben, wo wir uns beide ja sehr gern so wehren dagegen, dass wir eigentlich bei den Symptomen hängen bleiben und das, was wirklich dahinter steckt, die breitere Dynamik einfach nicht erfasst wird damit und damit hier sozusagen eine Pseudosicherheit entsteht, wo auch Interventionen gemacht werden, die letztendlich sie dann nicht wirklich den Effekt bringen, den man sich vielleicht wünscht davon.
Ja.
Aus dem viel Aufwand betreibt. Ne?
Ja. Ja, sehr schön. Ich würde gerne noch mal so ganz, ganz kurz so, was war denn euer persönliches Highlight jetzt in der Corona-Zeit, was eure persönlichen Bedürfnisse angeht? Was habt ihr so bekommen aus der Corona-Zeit, vielleicht auch im positiven Sinne? Was waren so Challenges, auf die ihr jetzt vielleicht auch gerade noch mal gucken konntet, weil ihr Zeiss-Prozess habt und kennt? Ich kann mich an ein Zitat von dir erinnern, Gabriele, als du in Berlin auf dem Symposium gesagt hast, im Workshop, wenn Fritz und ich Zeiss-Prozess nicht gehabt hätten, wüsste ich nicht, ob die Beziehung, ob das so im Moment alles noch bestehen würde. Und ich glaube, das ist auch so eine wichtige Realität, da nochmal drauf zu gucken. Und uns hat es hier enorm viel geholfen, zu wissen, wo wir da stehen.
Also wenn du mich jetzt ansprichst, ganz konkret, dann kann ich dieses Zitat nur noch einmal bestätigen. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir von Zeiss-Prozess ausgehen, von Persönlichkeitsanteilen, sind wir ganz unterschiedlich gestrickt. Was uns hilft, ist, das zu wissen. Und auch zu wissen, welche Bedürfnisse habe ich, was sind meine Stärken und welche Bedürfnisse muss ich befriedigen, um in meiner Balance zu sein. Und das ist das, was wir im Grunde genommen immer erreichen möchten, in der Balance zu sein, weil dann habe ich Zugang zu all meinen Ressourcen, auch wenn sie noch so klein sind. Was ich in der Corona-Zeit, was ich für mich entdeckt habe, ist so auch, dass ich eine sehr hohe Form der Resilienz habe und mich ganz rasch wieder gut in die Balance bringen kann. Aufgrund dieses viel, also des Wissens auch, aber auch der Erfahrung, des Austausches mit anderen. Was mir Corona auch gezeigt hat, ist, wie wichtig für mich soziale Kontakte sind. Mhm. Und das nützt mir zum alleine nichts. Also weil ich so gestrickt bin, wie ich bin, hat für mich Beziehung mehr Komponenten als nur ich telefoniere oder ich sehe jemanden, sondern das hat auch eine ganz starke körperliche Komponente, einander zu spüren. Das ist etwas, das habe ich gemerkt, das fehlt mir. Das ist auch wichtig, dass ich das auch für mich auf die Reihe kriege und schaue, wie kann ich das für mich generieren. Andererseits habe ich gemerkt, wie gut mir Flexibilität gefällt. Mhm. Wusste ich gar nicht, weil es für mich war klar, ich bin auch schon eine Planerin, ich bin auch eine, die ganz gern Kontrolle hat, aber es war mir auch ganz lustig, mal out of the box zu sein. Mhm. Mal so von oben drüber zu schauen, wie schaffe ich das jetzt, dass er mich herangetragen wird und mich auch abzugrenzen. Auch das ist eine für mich sehr spannende Geschichte, weil das ist das Thema der Einfühlsamen, das ist mein Basisanteil, mich abzugrenzen und auch zu sagen, so dass da ist jetzt Stopp und einmal Nein zu sagen. Da durfte ich auch üben und das ist auch eine Erkenntnis, die Corona mir gezeigt hat. Also es hat sehr, sehr viel Positives natürlich auch, abgesehen davon, dass die Familie mir gefehlt hat, selbstverständlich, das ist für mich ein großes Reservoir an Ressource. Aber auch zu sehen, wie man gemeinsam als Gespann in der Unterschiedlichkeit Lösungen findet und nicht in der Problemthematik bleibt. Mhm. Das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig für mich selber ist, immer den Blick nach vorne zu richten. Was interessiert mich mein Gedöns von gestern so ungefähr? Mhm. Heute ist die Sache so und wie löse ich das? Das kam vorgestern ganz anders, hätte ganz anders ausgesehen. Heute schaut es für mich so aus. Und das ist für mich auch eine Erkenntnis, die ganz, ganz wichtig ist. Also diese Lösungsorientierung, dieser positive Blick nach vorne, so nach der Devise, am Ende wird alles gut und ist es noch nicht gut, dann ist das noch nicht das Ende. Das ist so einer meiner Sprüche, die ich sehr mag, die auch auf meinem Schreibtisch zu finden ist.
Ja. Und würdest du sagen, dass ich für dich jetzt aus dieser Zeit wir sprechen ja auch von Innovation. Es gibt ja verschiedene Formen von Innovationen, auch im Sinne der Verbesserung von dem, was schon da ist, oder auch wirklich manchmal radikal nochmal Dinge neu zu überdenken, anders zu machen, neue Lösungen auch für dich zu finden. Würdest du sagen, das ist etwas, wo du so eher im Moment das Gefühl hast, to bounce back wäre genug, also so ein bisschen wieder in das Alte zurückzukommen, würde reichen? Oder ist bei dir auch was ausgelöst worden, zu sagen, nein, da geht es wirklich zu, um dieses Bounce Forward, da geht es wirklich um etwas, was jetzt auch in den nächsten vielleicht 1 oder 2 Jahren oder auch für deine Lebensentwicklung nochmal was dir mitgegeben hat für eine längere Entwicklungsperspektive.
Absolut, absolut. Also es ist ja so, dass ich sowieso jemand bin, der nach vorne schaut und nach vorne denkt. Ich habe schon eines auch gemerkt in dieser Zeit, alte Dinge über Bord zu werfen. Mhm. Also Dinge, die der Rucksack, der dann schwer war, den einmal runterzunehmen und so durchzusortieren. Was ist denn das, was ich noch mitnehmen möchte aus diesem Rucksack? Möchte ich überhaupt was mitnehmen? Und wenn nein, dann trenne ich mich davon. Also das hat mir schon auch in dieser Krise geholfen, auch die Zeit zu haben, zu reflektieren, wenn dann was kam. Und schon auch Dinge anzudenken. Ich bin jetzt 60 Jahre alt, das heißt, ich bin offiziell, beziehe schon Pension. Auch das ist ein Thema natürlich, zu sagen, was will ich denn noch machen? Ich habe mir auch, ist auch Corona geschuldet, mir das erste Mal in meinem Leben eine Mindmap gemacht, mit all dem, was ich so tue, beruflich. Das ist nur die berufliche Geschichte. Es wurde ein A3-Papier vollgeschrieben mit Dingen, die ich tue. Und da habe ich für mich auch klargelegt, in Zukunft, was ist das, was ich weiterhin gerne tun möchte und wo mein Herz hängt.
Ja.
Und was ist das, wo ich sage, davon kann ich mich gut verabschieden, das gebe ich wertschätzend jemandem anderen oder beende es. Aber da war für mich, das war eher für mich sehr untypisch, ich habe das einmal zu Papier gebracht und damit hat das eine neue Dynamik gekriegt.
Ja.
Und das ist das Schöne auch. Und auch so diese Perspektive zu haben, es gibt noch so viel, was mich interessiert.
Ja.
Das ist beruflich natürlich einerseits, andererseits natürlich gibt es auch viele neue Dinge, die mich interessieren. Ja, und dann meine Familie, für meine Familie möchte ich viel Zeit auch noch haben und für die Partnerschaft. Und da hat sich das schon ein bisschen einsortiert anders als vor Corona.
Super, vielen herzlichen Dank, Gabriele. Jetzt gab es bei dir auch sowas, wo du sagst, jetzt habe ich eine neue Perspektive oder Corona hat mir jetzt nochmal eine radikalere, neuere Perspektive gebracht, wie es weitergeht für dich?
Ob sie wirklich neu war, ich habe den Eindruck gehabt, dass die letzten 2, 3 Jahre sehr, sehr stark unter dem Aspekt der Selbstreflexion der Neuorientierung gestanden sind. Mhm. Ich habe es heute, glaube ich, schon einmal gesagt. Natürlich merke ich bei mir, dass ich aufgrund der Erfahrung in bestimmten Bereichen viel Kompetenz und Erfahrung angesammelt habe. Aber ich merke, dass ich in bestimmten Rollen die Seele einfach sagt, nein. Die Seele will bestimmte Dinge nicht mehr. Mhm. Und das ist besonders in dieser Zeit wiederum bewusst geworden. Natürlich haben auch meine Muster in dieser Zeit angeklopft. Und ich glaube, dass bestimmte Themen, die wir in der Transaktions- oder sozusagen Skriptthemen nennen, nicht für alle Zeit erledigt sein werden. Die werden interpsychisch mich ein ganzes Leben lang begleiten. Das, was ich natürlich in den 30 Jahren gelernt habe, damit umzugehen. Das ist auch das, was die Gabriele beschreibt. Und mir ist schon sehr klar geworden, was möchte ich künftig und was möchte ich nicht mehr. Mhm. Und das Positive war, dass ich gemerkt habe, ja, ich bin auf diesem Weg, aber ich möchte auf diesem Weg bleiben und mich nicht, auch wenn beispielsweise vielleicht auch das Thema der Unsicherheit und der Zuversicht da anklopft, zu sagen, ja, aber ich möchte nicht mehr zurück auf den alten Weg. Da sind viele Dinge dabei, die mir unheimlich Spaß gemacht haben, Beratertätigkeiten und so weiter, die ich mit Leidenschaft betrieben habe, aber die haben ihre Kraft verloren. Mhm. Ich merke so, dieses Thema der Forschung und Entwicklung ist etwas, was mir unheimlich Spaß macht. Mir macht es extrem viel Spaß, das ganze Ding jetzt so weit aufzubereiten, damit es an die Fachhochschule gehen kann. Ja. Leute darauf vorzubereiten, dass ich es in Hände legen kann, dass es auch nach mir gut weitergeht und nicht immer nur der Fritz Zehetner dann dazu benötigt wird, um die Dinge zu erklären oder selbst zu machen, sondern dass es auf sehr breite Beine gestellt wird und das nimmt mir natürlich schon den einen oder anderen Rucksack von den Schultern und macht mir einen Weg frei, auch Dinge zu tun. Ich bin eher einer, der sehr viele Interessen hat. Ich bin ein sehr kreativer Mensch und wo ich mache es mir das Gefühl, ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen sollte. Nicht angefangen vom Sport und Musik und Malen. Also es gibt viele Dinge, Enkelkinder, viele Dinge, die mir riesig Spaß machen, auch mit einer Frau gemeinsam etwas zu tun. Und dafür möchte ich einfach mehr Zeit haben und trotzdem aber das nicht weglegen, aber eine neue Rolle zu kriegen. Mhm. Auf diesen Weg, denke ich, hat es mich schon gebracht und gemerkt, ich habe keine Lust mehr zurückzugehen und 150 Seminartage zu machen.
Ja, das ist so, da ist so wahrscheinlich vielleicht auch einfach in der Zeit jetzt bei uns ein ganz ähnlicher Prozess auch passiert. Als wir vor 2 Jahren die Stiftung gegründet haben, war ja auch eine Idee oder ein ganz wichtiger Moment, warum habe ich das getan, wie bereite ich jetzt auch den Übergang auf die Zukunft vor und auch die Übergabe vor an die Trainer, was gibt man jetzt weiter, wo stecke ich jetzt noch meine Nase rein und wo bin ich wirklich am besten aufgehoben. Ja? Es gibt viele Dinge, die man wahnsinnig gut kann und trotzdem spürt man einfach im Hinblick auf die eigene Entwicklung oder auch auf die höheren Ziele und Werte, die einen treiben im Leben, ich kann vieles gut, aber ich muss jetzt heute nicht mehr alles machen. Und ich kann und darf vielleicht auch nicht mehr alles machen, weil sonst verliere ich ein Stück weit eine vielleicht noch höhere Kompetenz aus dem Auge, die vielleicht vermeintlich erstmal nicht unternehmerisch mit diesen klassischen unternehmerischen Fragen sich beschäftigt. Läuft der Laden übersetzt, sondern laufe ich gut? Und wenn es mir gut geht und wenn ich in den Arbeitsfeldern wieder arbeite, wo ich mich entfalten kann und wo es mir gut geht, dann wird es auch dem Geschäft gut gehen. Mhm. Also immer wieder auch zu schauen, wovon verabschiede ich mich jetzt auch? Was mache ich nicht mehr? Wo gibt man jetzt an die Trainer, an die nächsten Generationen noch ab? Und ich finde das auch ganz großartig, dass das möglich ist. Und ich denke mal, das ist ja etwas, was auch viele Unternehmer betrifft, die jetzt in die nächsten Generationen weiter abgeben, vielleicht an die Kinder. Und dann, ich bin ja ein klassischer Fall, ich habe keine Kinder, an die ich abgeben kann. Und dann musste ich mich ja vor 2, 3 Jahren auch fragen, ja, stelle ich einfach alles ein? Es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen zu sagen, ich habe jetzt 30 Jahre diese Arbeit gemacht, ich habe sie zu einem guten Punkt geführt und jetzt kann ich mich verabschieden und stelle das Ganze ein. Ne? Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Und jetzt natürlich so durch die neue Struktur, die wir jetzt aufgebaut haben. Und das ist schön und es wird auch jetzt energetisch ganz gut unterstützt, wo ich auch das Gefühl habe, ja, da können wir jetzt mal für die nächsten 10 Jahre eine neue Perspektive aufbauen. Das ist ein Experiment. Aber immer wieder sich diese Krisen auch zu nehmen, um solche Entscheidungen zu treffen. Und auch mutig, auch wenn man jetzt nicht weiß, wo geht's hin, wird das Experiment gelingen oder nicht. Aber ich weiß, in dem Moment, ich komme mir und meiner Resilienz und meinen Anteilen und meinen Bedürfnissen wieder ganz nah.
Ja.
Und diese Zeit habe ich jetzt in Corona auch wirklich genutzt, zu anhalten. Und ich war so selig, ein paar ganz klare Entscheidungen treffen zu können. Ja. Und da hat mir Corona sehr geholfen. Und ich habe vieles neu organisieren können und fühle mich echt sehr gestärkt jetzt wieder auch aus der Zeit. Und von daher bedanke ich mich auch wirklich immer wieder für diese Krisen, weil sie so unglaublich wichtig sind für dieses immer wieder sich neu ausrichten auch. Damit auch
Vision. Ich hatte in meiner Ausbildungszeit einen Psychiater, der mir hier etwas mitgegeben hat, der gesagt hat, du Fritz, deine Seele kennt die Wahrheit ohnehin. Die Frage ist, ob du es auch wahrnimmst.
Genau.
Das habe ich mir gemerkt.
Ja. Dann lass uns doch zum Abschluss noch mal einmal kurz nach vorne gucken. Und jetzt fragen natürlich auch viele Personalentwickler, und ja, wie sieht denn jetzt das neue Normal aus? Gibt es irgendwas, worauf wir jetzt in Sachen Krisen, war das jetzt so ein Einmal-Ding? Sollen wir uns jetzt wirklich auch langfristig auf das Thema Krisensicherheit einstellen, Krisenprophylaxe und so weiter? Und was kann vielleicht auch Zeiss in Verbindung auch mit dem Resilienzkompetenzprofil, was kann das bieten? Und worauf würdet ihr jetzt, oder welche Tipps, Ratschläge, vielleicht auch einfach Erfahrungen, würdet ihr da jetzt gerne einfach mal weitergeben?
Tipps und Ratschläge sind immer relativ gefährlich, wie du weißt, nicht? Ja, so, es sind halt das subjektive Wahrnehmungen.
Genau, du merkst, ich verändere das von Tipps zu Ratschlägen zu Erfahrungen.
Ja, also, ich weiß nicht, was für andere gut ist, aber ich merke, wo die Tendenz hingeht und wo ich merke, genau, welche Themen aufploppen.
Ja.
Also ich glaube, eines, ein Thema, das uns vor allem vorher schon bei dem Thema Agilität begleitet hat, ein Thema, das uns beim Thema Resilienz und jetzt mit Corona wieder begleitet, ist also das Thema der Führungskultur, dass die Entwicklung der Führungskultur also kein Schönwetterprogramm ist, sondern dass es einfach extrem wichtig ist, dass Führungskräfte reflektiert sind, vor allem auch in der sozialen Kompetenz, dass sie wissen, welche Effekte und sie mit ihren Handeln im System auslösen. Das Zweite ist, dass ich glaube auch bei den Lernangeboten, aber das ist ja auch nicht ganz neu, aber vielfach nicht angekommen, dass das Thema Lernen auf Vorrat out ist. Das ist meiner Ansicht nach vorbei, das ist teuer, das ist intensiv, sondern es geht darum, das zu lernen, was ich genau jetzt brauche, wo dieses Lernen mit dem Arbeitsplatz unmittelbar verknüpft ist, wo ich unterschiedliche Kompetenzen von Kollegen und Kolleginnen für das eigene Lernen nutzen kann, wo ich das Ganze methodisch und systematisch begleiten kann, wie sozusagen über eigene Herausforderungen, Probleme, die ich thematisiere, über das Lernen am echten Thema, Entwicklungsprozesse begleite. Ich glaube, das wissen wir seit längerer Zeit und es wird vielfach nicht angeboten, dass das selber vorher gesagt, da werden Themen durchgeschult und dann, wenn die Themen ausgegangen sind, sucht man noch ein neues Thema. Das ist immer noch nicht ganz weg. Ich glaube auch, dass das Thema der Organisationsstrukturen nicht das entscheidende Thema ist, sondern die Führungskultur, die jene Freiräume zur Verfügung stellt, dass die Ressourcen und Potenziale genutzt werden können, die wir für diese Herausforderungen brauchen, dass sozusagen die Agilität kein Finalzustand ist, sondern im Prinzip eine innere Haltung ist und dass wir dazu im Grunde genommen Menschen, die Ressourcen dieser Menschen brauchen, die Bereitschaft dazu da sein muss, das zu nutzen und dass wir dafür Rahmenbedingungen schaffen müssen. Alles, was dem Rechnung trägt, denke ich, wird künftig auch egal, wie viel wir Online und so weiter haben, wird dazu aus meiner Sicht möglicherweise notwendig sein.
Ja. Vielen Dank, Fritz. Ich kann das alles gerade nur total unterschreiben. Wir haben ja auch schon viele Interviews jetzt immer wieder auch mit den Kunden aktuell jetzt auch für Symposium zum Thema Echtzeitlernen auch gemacht. Und das ist es, glaube ich, das ist, was es so beschreibt. Es ist für uns seit vielen Jahren schon so auf der Agenda und auch klar. Und was uns, glaube ich, Corona jetzt gebracht hat an der Stelle, ist einfach auch nochmal die Notwendigkeit noch. Hoffentlich, dass es draußen auch ein bisschen mehr ankommt und dass wir nicht mehr so gegen den Berg predigen, sondern dass wir das jetzt wirklich auch erkennen, wie wichtig das im Moment war, global als ganze Nationengemeinschaft in Echtzeitlernen einzusteigen. Und man hat ja auch gesehen, wer konnte das jetzt erfolgreich machen und wer hat es für sich auch wirklich gut nutzen können. Und die Unternehmen, die gut vorbereitet waren dazu, die schon dafür geöffnet waren, haben es tatsächlich wirklich leichter gehabt. Das habt ihr wahrscheinlich bei euren Kunden auch ganz ähnlich.
Ja, wir haben gemerkt, die mit den Hausaufgaben bereits vor Jahren begonnen hatten, die hatten schon einigermaßen leichter. Natürlich ist es von den Branchen abhängig gewesen, wo manchen natürlich übel mitgespielt worden ist. Aber denen die Möglichkeit bestanden hat und die haben ihre Hausübungen, vor allem was Kultur und Führung so angelangt hat, die hatten schon wesentlich einfacher jetzt.
Dankeschön. Ich würde gerne, Gabriele, du hast eröffnet und ich würde dir gerne das Schlusswort übergeben. Hast du auch noch ein paar für dich Dinge, die du einfach noch mitgeben möchtest?
Was möchte ich mitgeben? Ich denke, was in Unternehmen auch wichtig sein wird, Fritz hat es schon angesprochen, ist so dieses Wahrnehmen, dieses in Beziehung treten, dieses auf Augenhöhe den Menschen begegnen im Unternehmen, den Mitarbeitern, die Menschen natürlich, die einen umgeben. Aber im Unternehmen ist es ganz besonders wichtig. Und ich denke auch, was ein Thema ist, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zurückkommen ins Unternehmen, dann kehren sie anders zurück, als sie gegangen sind. Also das hat was mit ihnen gemacht und das auch wahrzunehmen, es hat auch was mit den Führungskräften natürlich gemacht, das einmal für das auch Platz zu lassen, das aufarbeiten zu dürfen, das ansprechen zu dürfen, dass dort auch Raum dafür da ist und nicht so weiter zu tun, so Business as usual, weil wir kehren nicht dorthin zurück, wo wir hergekommen sind. Dieses Bewusstsein zu erlangen, denke mal, das wird wahrscheinlich eine ganz wichtige Disziplin sein in Zukunft oder jetzt ab dem Moment wahrscheinlich schon, um dann wieder gestärkt dorthin gehen zu können, wohin das Unternehmen gehen möchte. Und auch die Menschen mitzunehmen und niemanden zurückzulassen, heißt das immer so ganz nett jetzt. Auch bei uns in der Bildung zum Beispiel wollen keine Kinder zurücklassen. Aber es betrifft auch die Menschen in Unternehmen, sie wahrzunehmen mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Ängsten. Es werden viele mit vielen Ängsten behaftet zurückkommen. Diese Geschichte mit, wie nehme ich die Bedürfnisse wahr? Homeoffice war ein Thema lange Zeit. Es wurde aber auch dieses Thema Homeoffice nicht nur negativ bewertet, sondern es gibt auch sehr gute positive Resonanzen, auch einen Teil dieses Homeoffice zu belassen und nicht nur präsent im Unternehmen zu sein. Also da auch neue Arbeitsmodelle anzudenken, die auf die Bedürfnisse des Unternehmens, auf die Rahmenbedingungen, aber auch auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abzielen. Das, denke ich, das wird eine sicherliche Herausforderung werden und das müssen Unternehmen und Führungskräfte dort eben stemmen können. Und dazu bieten wir dann in unserer Form, du in deiner wie in unserer, wirklich tolle Unterstützung an und um da hilfreich zu sein und mitbringend zu sein und auch, denke ich, nachhaltig zu arbeiten. Das ist auch ein Thema.
Ja, ich glaube, halt sehr, sehr schön, auch euch jetzt einfach auf die Momente ein, wo wir wirklich jetzt gerade merken, haben wir Unternehmen, die bereit sind, in dieser Phase jetzt wirklich eine Auswertung auch zu machen, was ist in den 3, 4, 6 Monaten passiert, was ist gut gelaufen, ne? Also wirklich ein gutes Review zu machen und zu sagen, was hat gut geklappt und was von dem, was gut geklappt hat, nehmen wir weiter.
Ja.
Und lassen uns nicht durch die Angst der Ungewissheit bremsen und wollen wieder so nach hinten springen, damit wir so ein bisschen so schön wieder alles so machen, wie es vorher war, sondern diese Unternehmen, Führungskräfte, Unternehmer, die jetzt mutig sind und sagen, ich werte das aus, nehme das mit nach vorne, bleib aber auch noch im Entwicklungsmodus drin. Weil das wird ja nicht sein, was morgen zu Ende ist, sondern was wir jetzt, da wird sich eine neue Routine schaffen müssen. Und die müssen wir gemeinsam machen und hoffentlich auch mit den Mitarbeitern zusammen. Weil das ist auch nicht mehr irgendeine kognitive Strategie, die ich jetzt als Führungskraft ganz oben festlege, sondern das müssen wir von unten miteinander gemeinsam gestalten. Und da brauchen wir diese vielen verschiedenen Bedürfnisse und auch die Diversität. Und und dann hoffe ich mal, dass wir so in der Richtung in einem Jahr dann schlauer sind. Wenn wir uns dann wieder zusammentun, mal gucken, was dann aus dieser Zeit geworden ist mit uns und auch den Kunden, die Zeit weiterentwickelt hat. Und das war sicherlich nicht die erste und letzte Krise und auch nicht der erste und letzte Virus. Und wir können lernen, wir können besser vorbereitet sein auf andere Krisen und von dieser jetzt auch für Krisen generell lernen. Also man kann das ja auch übertragen auf andere schwierige Lebenssituationen. Und und ich danke euch, dass ihr, um das besser tun zu können, Zeiss-Prozess in die Welt gebracht habt und Fritz, du so viele Jahre deines Lebens damit beschäftigt hast, etwas zu entwickeln, was jetzt mehr denn je gut gebraucht wird. Und bedanke mich sehr herzlich für dieses wunderschöne Gespräch.
Danke für die Einladung zum Gespräch.
Ich wünsche euch wirklich alles Gute jetzt für die nächste Zeit und freue mich, wenn wir uns dann wieder in ein paar Monaten hören und wieder weiter gucken, wo wir gerade so stehen. Das herzlichen Dank, Herr Friede.
Ich danke dir auch. Ja. Und dir alles Gute weiterhin.
Dankeschön.
Bis bald.
Ciao. Danke. Ciao.